die Wiederkunft, die Ankunft des Herrn Jesus Christus. Das griechische Wort heißt Parousia und kommt 24 Mal im Neuen Testament vor. Deshalb spricht man auch von der Parousie. Was Parousie bedeutet, ich sage immer, das finden Sie an jedem Bahnhof. Ich komme ja gerade hier vom Bahnhof her. Und es gibt keinen Bahnhof in Deutschland, wo das nicht steht. In großen Lettern Ankunft, das ist Parousie. Freilich, was auf den Bahnhöfen dabei steht, hinter Ankunft, das kann ich Ihnen nicht verraten. Nämlich, da steht ja das genaue Datum. Das weiß ich nicht, das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber was anderes, was auf den Bahnhofsplakaten steht bei Ankunft, das kann ich Ihnen doch sagen. Da steht ja nun doch immer Ankunft des Zuges, Ausrichtung, Karlsruhe oder Frankfurt oder Köln oder Basel oder wo auch immer. Ankunft, Ausrichtung, das sagt uns die Schrift. Den Sohn, den wir erwarten, von wo? Vom Himmel her, aus den Himmeln. Unsere Heimat, unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch als Retter erwarten, den Herrn Jesus Christus, Philipper 3, 20 und 21. Wollen wir also, ihr Lieben, dem Wort Parousia ein bisschen nachspüren. Wir kommen dann auch an die schon verlesene Stelle 1. Thessalonicher 4, Entrückung. Mir gefällt es nicht so ganz, wenn manchmal aus solchen großartigen biblischen Wahrheiten so ein bisschen Schlagwörter gemacht wird. Also klar, Entrückung kenne ich, weiß ich, ist nur noch die Frage, wann, wie, wo, in welcher Reihenfolge. Irgendwas gefällt mir nicht dran, wenn wir so mit dem Wort Entrückung hantieren, wie man mit dem anderen Wort hantiert. Weltwirtschaftsgipfel oder World Trade Center in New York oder irgend so ein Begriff. Und so hantieren wir Entrückung, Wurstfabrik oder Amalgam, Zahnarzt. Da wird da eine Sache draus gemacht. Die kennt man, die weiß man. Und dabei geht der Gedanke verloren, dass das ein unerhört großes Wunder ist. Dass der Mensch nicht fassen kann, dass sich unsere Vorstellung völlig entzieht. Und wir können nur unter einer Bedingung überhaupt glauben, dass es sowas gibt. Die Grundvoraussetzung dafür ist, dass wir glauben können, Jesus ist auferweckt worden aus den Toten. Ich habe im Urlaub zwei Bücher gelesen über die Auferstehung Jesu. Ein sehr gutes theologisches Buch von dem bekannten Professor Künnet. Er lebt noch, soviel ich weiß, Jahrgang 01. Und ist wohl noch so fit, dass er auch gelegentlich in Zeitschriften noch sich zu Wort meldet. Professor Künnet, ein mutiger Zeuge Jesu auch in der Hitlerzeit, der hat es gewagt gegen den Hitler-Ideologen Alfred Rosenberg, der ein Buch geschrieben hat, Mythos des 20. Jahrhunderts, da ein Gegenbuch zu verfassen. Das war eine mutige Tat am Anfang der Hitlerzeit, dass der das lebend überstanden hat, ist mir ein Wunder. Vielleicht kam ihm zu Hilfe, dass der Hitler mit seinem Rosenberg auch nicht immer einer Meinung war, dass die einander auch verachtet haben, oder was der menschliche Grund war, Gott hat es so gefügt. Also Künnet, Theologie der Auferstehung, ein Standardwerk, nichts für uns, es sei denn, wir beherrschen die Theologensprache einigermaßen, aber wenn schon Theologie, dann ist das ein gutes Buch, wo er gegen Bultmann kämpft, wo er ihm eine verschwommene Redeweise vorwirft. Aber auch der Karl Barth kommt nicht ganz ungeschoren davon mit seiner dialektischen Theologie mit 6, 7 Nebensätzen, wovon der 7. Nebensatz das Gegenteil vom Hauptsatz sagt, wie wenn auch wiederum doch auf anderer Seite zu beachten ist, gleichwohl auch wieder. Und so geht es hin und her. Das ist auch keine sehr klare Sprache. Künnet hat eine wohltuend klare Sprache. Manche Sätze erinnerten mich an Karl Geier. Das Auferstehungsleben Jesu ist das Urleben, das wahre Leben, das unsterbliche Leben, demgegenüber unser aller Leben nur ein Scheinleben und unsere Wirklichkeit eine Scheinwirklichkeit ist. Dann habe ich noch ein zweites Buch gelesen über Auferstehung, habe auch einiges niedergeschrieben für Gnade und Herrlichkeit, was dann aber wohl erst 1998 erscheinen kann, aber ist ja gut, wenn schon mal geschrieben ist. Denn erst kommt der Galaterbrief dran in einer kurz gefassten Darstellung. Januar, März nächsten Jahres. Dann kommt der erste Thessalonicher Brief dran. Keine Auslegung, nur schwerpunktmäßig dargestellt. Dann der zweite Thessalonicher Brief, schwerpunktmäßig dargestellt. Alle schon geschrieben, 137 Seiten liegen bereit. Und dann müsste der Philipperbrief kommen und dann der erste Korintherbrief und dann irgendwann 1. Korinther 15. Aber da ich es nicht abwarten konnte, weil mich das Thema so ungeheuer fasziniert, Auferstehung. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich bin ein schlechter, das weiß die auch, ein schlechter Friedhofbesucher. Beerdigungen ist nicht so meine Sache. Weiß nicht, wenn es sein muss, gehe ich hin, sonst lasse ich es. Ich habe auch ja meistens Dienst und irgendwas zu tun. Aber ich habe meiner Frau gesagt, wenn einmal gesagt würde, ich warte mit Spannung. Wir laden Sie hiermit herzlich ein zum Auferstehungsfest. Frau Böhmeler Langsteinbach oder Ströter Zürich, Kaffee trinken gibt es auch dabei. Herzliche Einladung. Ich würde rasen, dass ich da hinkomme. Auferstehungsfest. Dass es endlich weitergeht mit den Auferstehungen, die an Ostern begonnen haben mit dem Erstling. Ich meine Auferstehungen Geist-Leiblichkeit, die sich fortgesetzt haben nach Matthäus 27. Vielleicht setzen sie sich hier und da auch in der Gegenwart fort in einer fortlaufenden Auferstehung. Ich bin aber sehr vorsichtig und zurückhaltend mit dem Thema. Aber dass es endlich weitergeht, dass die Toten in Christo auferstehen zuerst, darauf warten wir. Also, wenn wir an die Auferstehung Jesu zu glauben vermögen, das kann der Mensch von sich aus nicht. Denn da finden sie keinen Beweis auf den Friedhöfen. Das kann der Mensch von sich aus nicht. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Aber wenn wir uns innerlich öffnen, wo das Wort uns ruft und der Geist uns zieht, dann können wir auch glauben, wenn wir uns dagegen nicht sperren. Und wenn wir an die Auferstehung Jesu zu glauben vermögen, dann können wir auch die Fortsetzung machen, dass sich das 100.000-fach wiederholen wird, wenn die Toten in Christus zuerst auferstehen. Wenn wir aber nicht an die Auferstehung Jesu zu glauben vermögen, dann brauchen wir von dem anderen gar nicht weiterzureden. Parousie, das ist kein nebensächliches Thema in der Bibel. Wie gesagt, kommt das Wort 24 Mal im Neuen Testament vor. Das ist natürlich nicht das einzige Wort, was die Wiederkunft Jesu bezeugt. Es gibt noch weitere Worte außer Parousie, die Ankunft, Kommen, Wiederkunft, Anwesenheit. Gibt es das Wort Epiphanie, hellleuchtende Erscheinung. Epiphanie ist etwas Leuchtendes, hellleuchtende Erscheinung. Und einmal im zweiten Thessalonicher Brief werden beide Begriffe zusammengefasst, die Epiphanie seiner Parousie. Dann gibt es noch das Wort Apokalypsis, Apokalypse offenbar werden, was auch im Blick auf die Wiederkunft gebraucht wird, allerdings auch in anderen Zusammenhängen, wenn es um irgendwelche Offenbarungen des Geistes geht, aber auch mit Bezug auf die Wiederkunft des Herrn, 1. Korinther 1, Vers 7, 2. Thessalonicher 1, Vers 7, 1. Petri 1, Vers 7, komischerweise immer 1, Vers 7, steht das Wort Apokalypse im Blick auf das Offenbarwerden des Herrn. Und dann gibt es das schlichte Wort Kommen. Siehe, er kommt. Oder es gibt das Wort Wir erwarten. Wir erwarten ihn. Nun heute Abend Parousie bei Paulus. Parousie wird 6-mal gebraucht von menschlicher Parousie. Da wollen wir uns auch ein paar Stellen anschauen. 6-mal spricht Paulus von menschlicher Ankunft. Wiederkunft, das ist jetzt meine Wiederkunft nach Freiburg, ich war ja schon öfter da. Wenn es das erste Mal wäre, wäre es nur eine Ankunft. Und wenn man da ist, ist man anwesend, Anwesenheit, dabei sein. Das alles liegt in dem Wort Parousie. 17-mal wird es von Christus gebraucht und einmal vom Antichristus. 17-mal von Christus, davon 4-mal im Matthäus 24, 6-mal in nicht-paulinischen Zusammenhängen, das sind 10 und 7-mal bei Paulus, wovon 6 Stellen in den Thessalonicher Briefen stehen. Die 7. ist dann 1. Korinther 15, 23, die ihm gehören bei seiner Ankunft, 1. Korinther 15, 23, die anderen sechs Stellen, wo Paulus Parousie, von der Parousie Jesu Christi spricht, die stehen alle sechs in den Thessalonicher Briefen. Aber schauen wir mal kurz unter menschliche Parousie. 1. Korinther 16, Vers 17. Von menschlicher Parousie kann man Schlüsse ziehen im Blick auf die Parousie Jesu. Wenn Paulus schreibt, 1. Korinther 16, Vers 17, ich freue mich aber über die Ankunft, Parousie oder Wiederkunft, des Stephanas und Fortunatus und Achaikus, denn diese haben eure Abwesenheit ersetzt oder anders übersetzt, euren Mangel aufgefüllt. Wie viel mehr wird der Herr den Mangel auffüllen, der bei seiner Gemeinde noch da ist, bei dir, bei mir, bei dir, wenn er kommt. 2. Korinther 10, Vers 10 und Vers 11. Das ist eine sehr interessante Stelle, auch noch aus einem ganz anderen Grund. 2. Korinther 10, Vers 10. Denn die Briefe, sagt man, sagen die Gegner, die frommen Gegner des Paulus, die sind gewichtig, schwerwiegend und kraftvoll. Aber die Parousie, die Anwesenheit, die leibliche Gegenwart ist schwach und die Rede verächtlich. Derjenige bedenke dies, dass wie wir abwesend sind im Wort durch Briefe, so auch anwesend mit der Tat. Paulus hatte Gegner und diese Gegner haben ihm ja so manches in die Schuhe geschoben. Sie sehen das ja auch in Römer 6. Dem Paulus hat man vorgeworfen, Römer 5, Römer 6, das ist einer, der lehrt Dinge, der sagt, je mehr Sünde, desto mehr Gnade. Wo die Sünde mächtig geworden ist, da wird die Gnade immer noch mächtiger. Also haben gewisse Leute den Schluss gezogen, dann lasst uns kräftig sündigen, dann steigt die Gnade umso mehr an zur Verherrlichung Gottes. Das sei ferne, sagt Paulus Römer 6 am Anfang, nur nicht solche falschen fleischlichen Schlüsse ziehen. Manchmal kriegt man ja den Rat, schweig lieber über diese oder jene paulinische Wahrheit, das könnten die Leute in den falschen Hals kriegen, sie könnten daraus falsche Dinge ableiten. Aber Paulus hat nicht geschwiegen, nur deshalb, weil man Wahrheiten missbrauchen kann. Die Wahrheit kann man missbrauchen. Wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger. Und das sagt er nicht bloß im Blick auf den Einzelnen, sondern auf die gesamte Menschheit, Römer 5. Das kann man missbrauchen. Und dagegen wehrt sich Paulus, aber er verschweigt deshalb diese Wahrheiten nicht. Andere Spötter haben gesagt, dieser Paulus, auch wenn du den siehst, klein und hässlich, also das Männchen ist ganz ungefährlich, wenn der mal mit dir redet, so im Gespräch. Die Briefe allerdings, das konnten sogar seine Gegner nicht leugnen und haben es nicht geleugnet. Seine Briefe sind schwer, wiegend und kraftvoll. Und ich sage gern, die Gegner des Paulus haben was gemerkt, was viele Christen bis heute nicht gemerkt zu haben scheinen. Die Briefe des Paulus sind schwer, wiegend und kraftvoll. Nicht so ein bisschen Anhang zu der Botschaft der vier Evangelien und der Apostelgeschichte, so ein Anhang, auf den man auch vielleicht verzichten könnte. Leider wird darüber so wenig gepredigt. Leider ist darüber so wenig Verständnis. Ich hörte von einer Gemeinde, ich weiß nicht mehr, wo es war, irgendeine Gemeinde, die hatten in der Bibelstunde irgendein biblisches Buch fertig und dann wurde gefragt, was nehmen wir jetzt? Und der Pfarrer oder wer es war, schlug vor, den Römerbrief. Oh nein, bitte nur nicht den Römerbrief, so was Schweres. Der Römerbrief, und dagegen hat man sich gewehrt, dabei ist es doch fundamental und nicht einmal das Schwerste, was Paulus geschrieben hat. Eine Zusammenfassung, ein Anmeldungsschreiben, wo er sozusagen seine Lehre konzentriert darbietet und schickt es als Anmeldung in die Welthauptstadt Rom, damit ihr schon mal wissen, was auf sie zukommt, wenn dann Paulus sagt, ich hoffe dann auch bald zu euch zu kommen und euch von Angesicht zu sehen. Ich schicke euch hier schon mal meine Lehre vorab, da könnt ihr euch schon mal orientieren, was ich verkündige. Und so haben wir im Römerbrief zusammengefasst eine Darstellung. Schwer, wiegend und kraftvoll. Das konnten sogar die Gegner nicht leugnen. Aber seine Anwesenheit, seine Parousie, och, das ist ganz ungefährlich. Paulus sagt dann, derjenige bedenke, dass zwischen unserer Abwesenheit und unserer Anwesenheit, zwischen unserer Abousie und unserer Parousie kein Gegensatz besteht. Und das gilt auch für den Herrn Jesus Christus. Zwischen seiner Abousie und seiner Parousie ist kein Gegensatz. Er ist derselbe, wenn er kommt, als den wir ihn heute wahrnehmen, im Wort durch den Geist. Auch in Philipper 2, Vers 12 spricht Paulus von Anwesenheit und Abwesenheit. Philipper 2, 12. Ich will aber nun doch zu sprechen kommen auf die Stellen, um die es mir heute Abend vor allen Dingen geht. Also Parousie in den beiden Thessalonicher Briefen. Da stoßen wir dann auch auf die Wahrheit der Entrückung in Kapitel 4, wovon Professor Ströter geschrieben hat, Kern und Stern unserer biblischen Hoffnung. Gelegentlich habe ich den Eindruck, dass wir heutzutage vielleicht weniger von der Wiederkunft Christi reden oder hören. Woran kann das liegen? Ich habe zu meiner Frau gesagt, ist das eine psychologische Strömung oder nicht? Könnte sein. Es gibt ja auch so psychologische Phänomene. Jahrelang hat man ganz stark verkündigt, er kommt und hat vielleicht noch ein Datum dazu genannt und das Datum hat sich nicht erfüllt. Und jetzt sagen wir, ach ja, was soll's, was sollen wir überhaupt noch von Entrückung reden? Und die einen, da gibt's dann zwei Möglichkeiten. Dann wird das Thema irgendwie unter den Tisch, fällt das dann. Entweder macht man es so, dass man die Geschichte verlagert ins Sterben. Dass man das Sterben und was danach kommt, so glorifiziert, dass gewisse konkordante Brüder uns mit Recht vorwerfen, was braucht ihr eigentlich noch eine Auferstehung? Ihr habt ja schon alles. Da liegt ein Kern Wahrheit, ein Stück Wahrheit drin, wenn wir den sogenannten Zwischenzustand gar noch mit einem Geistleib versehen. Da mache ich persönlich nicht mit. Da mache ich persönlich nicht mit. Zwischenleib ist ein Thema, zu dem neigte auch Karl Geier, weil in Offenbarung 6 mal steht, dass sie ein weißes Gewand kriegen zwischendurch. Aber das ist auch eine Sache, wo man sehr vorsichtig sein muss. Da liegt ein Schleier drüber. Ich meine, das geht aus 1. Korinther 15 und anderen Stellen klar hervor, Philipper 3, 20 und 21, die Herrlichkeit, auf die wir warten, der neue Leib, auf den wir warten, die Geistleiblichkeit, bekommen wir durch Auferstehung. Ich habe gerade in den letzten Tagen Ihnen was abgeschrieben für Gnade und Herrlichkeit. 1998 habe ich Ihnen was abgeschrieben über 1. Korinther 15. Das Thema hat mich halt so gepackt, ich kann es nicht abwarten. Kann nicht abwarten bis 98, da muss ich jetzt schon mal schreiben. Und dann gehe ich wieder zurück und schreibe das Übrige vom 1. Korintherbrief und vorher noch einen Philipperbrief. Aber erst kommen ja die Thessalonicherbriefe nächstes Jahr in Gnade und Herrlichkeit, so Gott will. Ja, ist ja schön, wenn man biblisch etwas nicht abwarten kann, oder? Besser als wenn man eine Fernsehserie nicht abwarten kann. Also gut, wenn man eine biblische Wahrheit nicht abwarten kann und interessiert sich so dafür, dafür bin ich Gott recht dankbar. Ja, also die eine Möglichkeit ist, dass wir zu sehr, zu viel Herrlichkeit schon in den Zwischenzustand hineinlegen, über dem liegt ein gewisser Schleier. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christo zu sein, das genügt mir eigentlich. Die geistseelische Verbundenheit im Geist geht weiter. Aber dann gibt's noch einen Weg, dass man meint, die früheren Paulusbriefe gelten uns gar nicht. Das ist in meinen Augen so ein Fehlgriff und ein Trick, dass man dann die Entrückung auch nicht mehr braucht, weil ja alle zur Ausauferstehung kommen. Wo steht denn das und was heißt denn das? Alle kommen ganz gewiss nicht zur Ausauferstehung, vielleicht in jedem Jahrhundert ein paar. Ich bin da sehr, sehr vorsichtig geworden. Entschuldigung, ich will niemand ärgern, aber ich bin da sehr, sehr vorsichtig damit geworden. Ich gucke ja jeden Tag auf so einen Friedhof. Da soll ja jemand ausauferstanden sein. Da soll ja ein leerer Sarg gewesen sein. Ich gucke nämlich auf den Hohen Asberg. Und da ist ein Friedhof. Und in einem Buch, was vor 100 Jahren in Stuttgart erschienen ist, oder vor mehr als 100, 1860 rum, der Universalismus. Und da habe ich eine Stelle gefunden, dass da der Friedhof umgelegt wurde, ein Kirchenbau, Asberg, Hohenasberg, wo die Festung ist, wo das Gefängnis ist. Kennen Sie ja alle, nicht? Vater von Steffi Graf ist da im Moment untergebracht, ja. Ich besuche ihn aber nicht. Ja, und da war also eine Umbettung vor über 100 Jahren und die haben gesagt, der Sarg ist so leer, niemand drin. Dem Oettinger wurde das gemeldet und der Oettinger habe gesagt, wundert euch das? Habt ihr nie was gehört von der ersten Auferstehung? Ja, ich bin aber mit dieser Wahrheit doch sehr vorsichtig. Es ist die Gefahr, dass wir, statt von der Entrückung der Gemeinde zu reden, das unterschlagen und flüchten uns entweder in eine allgemeine Außerverstehungslehre oder flüchten uns in eine Glorifizierung des Zwischenzustandes. Das eine ist in meinen Augen so falsch wie das andere. Also, wir dürfen die Paulusbriefe nicht auseinander trennen in solche, die uns angehen und solche, die uns nicht angehen. Fallen Sie nie auf sowas herein. Wohl gebe ich ja zu. Das ist hoffentlich bei mir so, das ist hoffentlich bei uns allen so, dass wir ein Wachstum haben, dass wir eine Entfaltung haben. Bei Paulus gibt es schon eine Entfaltung, eine Entwicklung, ein Wachstum. Die Prophetie, die wächst von den Thessalonicher Briefen über Philippa, 1. Korinther, Römerbrief, wächst die Prophetie, die Lehre, die wächst vom Galaterbrief, der vielleicht der allerfrüheste ist, vom Galaterbrief über Römer bis zu hin zu dem Brief, den der Theologe Wilhelm Michaelis, der in Bern wirkte, den reifsten seiner Briefe genannt hat, der Epheserbrief. Da wächst die Lehre, Galater, Römer, Epheserbrief, das wächst wirklich, das ist eine Entwicklung. Da kommen neue Gedanken hinzu, ganz gewiss, ganz gewiss. Aber ich habe nie gesehen, dass Paulus sagt, hiermit widerrufe ich feierlich, was ich vor 15 Jahren in meinen ersten Briefen geschrieben habe. Nein, auf gar keinen Fall. So, wollen wir also ganz unbehelligt, offenen Herzens an die Thessalonicher Briefe herangehen? Das sind Briefe der lebendigen Erwartung. In jedem Kapitel des ersten Thessalonicher Briefes finden Sie die lebendige Erwartung. Und dabei wird, außer in Kapitel 1, immer das Wort Parousie verwendet. Thessalonich, Saloniki, waren Sie schon mal da? Das war meine längste Autofahrt vor vielen Jahren. Stuttgart, Saloniki, Stuttgart, Thessalonich. Ach, waren das noch Zeiten, nicht wahr? Man steigt ins Auto. Ich habe 3 Tage gebraucht. Ja, also da fährt man Österreich, Jugoslawien, ein bisschen Aufenthalt am Zoll, Ljubljana, Zagreb, Belgrad, Skopje. Doch kein Problem, auf dem Autoputt. Man muss nur aufpassen, da gibt es viele Unfälle, gab es da. Aber sonst, die Getreidefelder rechts, links. Ist doch schön, mal durch Jugoslawien zu fahren. Ach, waren das noch Zeiten. Und der amerikanische Präsident Ford, hieß er, wurde gerade von Tito erwartet. Und da waren Schilder aufgestellt bei Belgrad. Friede gab's da noch. Ach ja, wie hat sich das zum Schlechteren hin in schlimmer Weise entwickelt. Und dann waren wir mal kurz eine Nacht in Thessalonich. Das heißt, wir waren oben über Thessalonich. Da ist ein Ort, der heißt Panorama. Und das Hotel hieß auch Panorama. Panorama Hotel in Panorama. Da haben wir eine Nacht verbracht, meine Frau und ich und 2 Kinder von uns, und dann schaute ich da runter und dachte, aha, da unten, da Thessalonich, da haben die Geschwister hinaufgeschaut zu den Wolken des Himmels und haben schon damals gewartet auf den kommenden Herrn. 1. Thessalonicher 1. Ich sagte, jedes Kapitel im 1. Thessalonicher Brief beinhaltet die lebendige Hoffnung. 1. Thessalonicher 1, 9 und 10. Sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch weg von den Götzen hin zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Professor Streuter hat dazu geschrieben, eine normale Bekehrung, hat er das genannt, eine normale Bekehrung. Weg von den Götzen, hin zu dem lebendigen und wahren Gott. Um zweierlei zu tun, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn zu erwarten. Dienen, warten, dienen, warten. Ihr Lieben, es ist gut, wenn wir im Gleichgewicht sind von dienen und warten, wenn wir nicht nur dienen, dienen, dienen. Also ich höre das nicht so gern, wenn manche Leute im Übereifer sagen, ein Christ ist immer im Dienst. Nein, ich bin nicht immer im Dienst. Diese Nacht spätestens ab 2 Uhr bin ich nicht mehr im Dienst. Und morgen bin ich vormittags auch nicht im Dienst. Erst wieder am Nachmittag fahre ich irgendwo hin zum Dienst. Immer bin ich nicht im Dienst. Ich habe Urlaub, ich habe Ruhetage. Ich spaziere in aller Gemütlichkeit in Bad Liebenzell herum oder sonst wo herum. Ich bin nicht immer im Dienst. Ich muss mich erholen, damit ich dann wieder dienen kann. Und wir sollen nicht nur dienen, sondern auch warten. Aber nicht bloß warten, nicht nur faul hinsitzen und warten, 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 sondern beides, dienen und warten. Das gibt dann ein Gleichgewicht. Seinen Sohn zu erwarten aus den Himmeln. Der altgewordene Bibelausleger Heinrich Langenberg, er ist ja schon längst verstorben, er wurde 96 Jahre alt, seine Tochter bloß 93, seine zweite Frau auch 96. So dass ich mal sagte, als die Langenbergs mit 90 Jahren in Hamburg in die Stunde kamen, die ich dort hielt, naja, 90 ist ja kein Alter für euch, für Langenbergs. Sie erreichten 96 beziehungsweise 93 und ich sehe noch den teuren alten Bruder Langenberg, der lebte mit der Bibel, der lebte mit dem Urtext, der war zu Hause im Griechischen. Dann habe ich ihn mal besucht, da war er erst 94, aber man konnte sich ganz klar mit ihm unterhalten. Bloß hat er etliche Dinge dann doch verwechselt, sodass er seine Frau fragte, Martha, was steht da in Römer 5, in dem Vers da? Im Moment ist mir das Urtextwort nicht geläufig. Ja, Heinrich, das weiß ich doch nicht. Ich kann doch nicht Griechisch, das weiß ich doch nicht. Das solltest du aber wissen, kam sofort die Antwort, wie von einem alten Lehrer gegenüber seinen Schülern. Also das war ihm fast unerträglich und unvorstellbar, dass Menschen gibt, seine eigene Frau, die nicht weiß, was da im Urtext steht. So lebte er aber im Wort, so lebte er mit dem Wort. Ja, und Langenberg hat gesagt, ein Christ ist nicht weltsüchtig. Das muss man heute ganz dick unterstreichen. Ein Christ ist aber auch nicht weltflüchtig, sondern Christen sind welttüchtig. Welttüchtig, sie bewähren sich da, wo sie sind. Sie fliehen nicht aus der Welt, erst recht sollen sie nicht weltsüchtig sein. Sich schon distanzieren, aber auch nicht flüchtig hinter Klostermauern, sondern das kannst du vielleicht gar nicht, wenn du hier und da deinen Beruf hast. Welttüchtig. Vom Herrn aus, indem wir wissen, hier ist meine wahre Heimat nicht, hier sind meine Wurzeln nicht, hier ist mein Ziel nicht, aber hier habe ich mich im Moment zu bewähren, hier ist unsere Schulung, unsere Erziehung. Ja, seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, das ist nicht eine billige Vertröstung aufs Jenseits, dabei können wir durchaus welttüchtige Menschen sein. Ich höre es nicht so gern, wenn man sagt, ja, in meinem Betrieb, da habe ich einen Lehrjungen, das ist ein Frommer. Das merkt man auch, der schafft nicht viel. Oh, 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 das ist nicht gut, das ist nicht gut. Nicht weltsüchtig, nicht weltflüchtig, sondern welttüchtig, sagte Heinrich Langenberg. Auch in 1. Thessalonicher 2, 3, 4, 5 steht dann überall ein Wort über die lebendige Hoffnung. In Kapitel 1 ist es ohne Gebrauch des Wortes Parousie, aber dann kommt das Wort Parousie in jedem Kapitel vor, 2, Vers 19. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Ruhmeskranz, nicht auch ihr, vor unserem Herrn Jesus bei seiner Parousie? Ich denke, da liegt auch eine Antwort auf die Frage, die zuweilen gestellt wird, werden wir unsere Lieben im Himmel wiedersehen, werden wir sie wiedererkennen? Ein Prediger sagte mal an irgendeinem Ort, nö, da kennen wir niemand. So, also ich meine, wir kennen uns schon. Und hier sagt Paulus, ihr werdet dann mein Ruhmeskranz sein. Also erkennt er doch seine Thessalonicher als seine Thessalonicher wieder. Dann 1. Thessalonicher 3, Vers 13, um eure Herzen zu festigen, untadelig in Heiligkeit zu sein vor unserem Gott und Vater bei der Parousie unseres Herrn Jesus mit allen seinen Heiligen. Ich will dazu nichts sagen, gehe gleich weiter. 1. Thessalonicher 4, Vers 15. Der Herr hat es freundlicherweise so gefügt, dass ich zwar nahe daran war, in amerikanischer Gefangenschaft mich zu melden zum Theologiestudium. Und der Pfarrer sagte, ich sag's dem Amerikaner, du wirst gleich entlassen, du kommst gleich nach Tübingen. Und da wäre ich ja damals nicht einmal zu den Schlechtesten gekommen in Tübingen, Karlheim, Köberle, Thielicke, also da wäre ich ja nicht gerade zu den Schlechtesten gekommen, aber ich wurde innerlich so geführt. Sie können das nachlesen in dem Buch Nächte voller Feuer, wer sich interessiert, wie diese damalige Zeit mit Hitlerreden, Bombennächten und dann meiner Kriegsgefangenschaft. Ich wurde so geführt, dass ich sagte, nein, nein, Herr Pfarrer, melden Sie mich wieder ab beim Amerikaner, ich bleibe hier. Weil ich merkte, der Bruder, der voll Geistes und voll Liebe dort in der Gefangenschaft die Stunden hielt, der war ja hundertmal besser wie der ungläubige Pfarrer, der sagte, der Mose hat das nicht geschrieben, die konnten damals nicht schreiben. Das sagen wir heute nicht mal mehr die Liberalen. Und da wurde mir klar, der ohne Studium hat viel mehr Bibelkenntnis und Geist und Kraft wie der studierte Mann. Tut mir leid, melden Sie mich bitte wieder ab. Obwohl, wie gesagt, Tübingen wäre noch das relativ Beste gewesen damals. Aber Gott hat den Weg anders geführt. Und dann hat er mich freundlicherweise ja so geführt, dass wir im Gefangenenlager den eben genannten Bruder hatten. Ich nenne ihn in meinem Buch Nächte voller Feuer, nenne ich ihn Sauerländer. Er kam auch aus dem Sauerland. Und er sprach immer von seinen süddeutschen Freunden. Der eine könne gut dichten. Ja, und die habe ich dann ja kennengelernt, Karl Geier und Adolf Heller. Und wurde so freundlicherweise so geführt, dass ich in jungen Jahren mit dem prophetischen Wort in Verbindung kam, das prophetische Wort, den Heilsplan Gottes und die Ziele Gottes kennenlernte. Ich war ja mal Bürger der Stadt Karlsruhe, zwar nicht von Freiburg, aber immerhin von Karlsruhe, 1947 bis 1950. Da wohnten damals die Brüder Karl Geier und Adolf Heller. Ich konnte sie reichlich hören, auch auf Freizeiten 1947, 48. Und wir hatten samstagsabends einen netten Kreis in der Stadtmission Karlsruhe. Da war ich als junger Mann schweigend, aber hörend, Ohren und Herz aufgesperrt, saß ich dabei mit noch so einem jungen Mann, der hieß Hartmut Meier, falls Sie den Namen schon mal gehört haben. Hartmut Meier-Gerber war auch so ein junger Mann und ich als junger Mann. Später hörte ich, der Hartmut fängt an mit einer Fabrik. Gut. Und wir kennen ihn ja heute noch als unseren lieben Bruder, der hier, glaube ich, auch dient. Also, das waren die jungen Brüder von damals, 47 bis 50. Und so kamen wir und so kam ich früh schon in Verbindung. Nicht mit Theologie, die oft ja mehr wegerklärt, als sie erklärt, sondern ich kam in Verbindung mit dem prophetischen Wort, lernte dann die Schriften von Professor Ströter kennen, die den ganzen Plan mit Israel, mit der Gemeinde und mit dem All wunderbar dargestellt haben. Inzwischen habe ich auch studiert, viel studiert, viel studiert. Jetzt im Urlaub habe ich ja noch studiert, wie eben gesagt, Professor Künneth und noch ein anderes Buch über Auferstehung. Ich studiere schon, so ist auch wieder nicht, aber ich handle nach dem Grundsatz, den fand ich von Professor Ströter. Er hat ungefähr so gesagt, wenn du das Wasser der modernen Theologie schlürfst, versäume nie, einen Filter dabei zu haben. Gut gesagt, gut gesagt. Das müsste an jeder Wand der Fakultäten, unserer theologischen Fakultäten in großen Buchstaben stehen, zur Warnung für die jungen Studenten. Wenn du das Wasser der modernen Theologie schlürfst, versäume nie, einen Filter dabei zu haben. Denn das ist die Not, dass viele die Kritik nicht kritisieren. Die Kritik muss man wiederum kritisieren und dann fällt vieles in sich zusammen. Also so habe ich durch die freundliche Fügung des Herrn meine erste Bibelstunde, an die ich mich erinnern kann in meinem Leben, im Hause meiner späteren Schwiegereltern in Oberhessen am Vogelsberg gehalten über die Entrückung 1. Thessalonicher 4. Da war so 23 Jahre war ich alt und die anwesenden Bauersfrauen und Bauern und wer da alles saß von den Nachbarn, alte Leute, die den Tod des Sterben vor sich sahen, die sperrten die Ohren auf, was der junge Mann da so von sich gab. Ach, mit 23, da kann man so recht herzhaft über Tod und Auferstehung und Zwischenzustand und Entrückung. Ach ja, bis ich dran komme, ist ja noch so weit. Ich weiß es nicht, es kann bald sein, aber im Moment fühle ich mich noch nicht sterbend. Die Tage in Stuttgart hat mir doch wahrhaftig eine liebe Frau den Platz anbieten wollen. Da habe ich gesagt, bleiben Sie ruhig sitzen, ich habe noch 12 Jugendjahre vor mir. Ja, also, dann haben sie alle gelacht. Ich fühle mich noch nicht so alt, aber wir wissen alle, das kann natürlich heute passieren. Das kann natürlich heute passieren, dass wir über eine gewisse Schwelle herüberkommen. Und dann geht es nach dem Wort, da dürfen wir ganz getrost sein, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christo zu sein. Da geht es nach Römer 14, 7 bis 9, leben wir, so leben wir dem Herrn. Und dann stimmt auch die Fortsetzung, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder wir sterben, so sind wir des Herrn, in seiner Hand, in seiner Gegenwart, in seiner Nähe. Und mit Hartmut Meyer-Gerber stimme ich ganz in dem Punkt überein, in Christo ist doch kein Schlafstube, kein Schlafsaal. Die Toten in Christo, die sind nicht ohne Bewusstsein, die sind beim Herrn. Aber zu viel glorifizieren, meine ich, sollten wir an der Stelle noch nicht. 1. Thessalonicher 4, kleines Einmaleins unserer biblischen Hoffnung, Kern und Stern unserer Hoffnung, sagte Professor Ströter. Der Text von der sogenannten Entrückung. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wenn wir das glauben, sonst brauchen wir gar nicht weiterzulesen. Ich sagte es ja am Anfang, es hängt alles an der Auferstehung Jesu. Das ist das Fundament neben dem Kreuz, Kreuz und Auferstehung, das Doppelfundament unseres Glaubens, auf dem stehen wir. Der Herr, der für unser und aller Sünden starb und der Herr, der auferweckt worden ist, und lebt in Geistleiblichkeit, sichtbar, betastbar, anfassbar, auferstanden, wie es die Berichte schildern. Manchmal werde ich auch ein bisschen ironisch, nehmen Sie mir's nicht übel. Also ich habe für Gnade und Herrlichkeit etwas geschrieben über die Auferstehung. Und dann habe ich mich im Urlaub beschäftigt mit den Herren Theologen. Ich habe gemerkt, es gibt dreierlei Stellung zum Wort. Denn da gibt es natürlich verschiedene Auffassungen über die Glaubwürdigkeit der Bibel. Manche Theologen sitzen zu Gericht über die Glaubwürdigkeit der Texte. Was haben die Auferstehungsberichte für eine Glaubwürdigkeit? Welches Maß von Glaubwürdigkeit kann ein Professor der Theologie einem Text zumessen? Oh, da wird's schon sehr gefährlich. Da gibt es Leute, die nenne ich ungläubig, gibt es Leute, die nenne ich halbgläubig, und da gibt es Leute, die nenne ich gläubig. Künneth, ein gläubiger Mann, natürlich. Köberle und viele gläubige, gute Theologen gibt es und gab es Gott sei Dank auch. Unglaube ist bei Professor Bultmann, das kann ich gar nicht anders bezeichnen. Erledigt sind für mich die Wunderberichte des Neuen Testamentes, die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments. Und dann ist natürlich auch erledigt das Warten auf einen kommenden Menschensohn. Das ist krasser Unglaube. Krasser Unglaube. Man kann es keinem Menschen verübeln, wenn er nicht glaubt. Wir wollen die Menschen nicht beschimpfen und verachten, die nicht glauben können. Aber dass man so einen dann ausgerechnet zum Lehrer der Kirche und Ausbilder der jungen Theologen macht, da kann ich aber auch den Gärtner zum Studienrat machen, nicht wahr? Oder den Schornsteinfeger zum Leiter der höchsten Schule und Gymnasium von Freiburg. Das ist ein Skandalon, das ist ein Ärgernis. Und zwischen dem krassen Unglauben à la Bultmann und zwischen dem Glauben à la Künneth und andere, da gibt es noch dann Mittellinie, Halbglaube nenne ich das. Ich habe nämlich gefunden in der Literatur, dass es Professoren gibt, ich will jetzt keinen Namen nennen, ich will ja nicht jemanden schlecht machen. Das sind nicht einmal die schlechtesten, aber ich fand es zweimal. Also dieser Bericht von dem Auferstandenen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit historisch. Und ein anderer hat gesagt, wenn es verschiedene Überlieferungsstränge sind, einmal das leere Grab und dann die Erscheinungen, wenn das von verschiedenen Seiten herkommt, dann könnte das historisch, sehr wahrscheinlich historisch sein. Sehr wahrscheinlich auferstanden. Genügt Ihnen das? Ein sehr wahrscheinlich auferstandener Herr? Ist das mein Trost und Halt im Leben und im Sterben, dass ich einen wahrscheinlich auferstandenen Herrn habe? An der Stelle werde ich aber ironisch dann auch in Gnade und Herrlichkeit 98. Also da habe ich geschrieben, die Christen sagten immer, der Herr ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden, der Ostergruß. Wenn es aber nach gewissen Theologen geht, und das sind nicht immer die schlechtesten, dann müssen wir an Ostern sagen und rufen, der Herr ist auferstanden, wahrscheinlich auferstanden. Was für ein Freudenschrei, was für ein Halt im Leben und im Sterben. Genügt uns das? Wahrscheinlich genügt es uns was? Wahrscheinlich nein, nein, ihr Lieben. Daran können wir uns nicht halten. Leider ist Theologie manchmal etwas, das führt einen ganz schön weg vom Wort. Aber wie gesagt, es gibt auch gläubige Männer und gab sie, wie auch Michaelis in Bern. Der das Buch geschrieben hat, Versöhnung des Alls, über das sich Karl Geyer sehr gefreut hat, komplizierte Theologensprache, aber in der Sache ein lieber, gesegneter Bruder. Ich habe auch einmal ihn besucht in Bern. Er zog ein bisschen her über den Edelbert Staufer. Der eine Theologe zieht über den anderen her, das machen die Herren gern. Aber er war ein gläubiger Mann. Auch in Kürze wieder mache, am 4. September sitzen wir wieder zusammen bei Eberhard Weber in Güglingen zur Planung für nächstes Jahr. Und das war vor vielen Jahren, als Bruder Hans Heck noch lebte. Und wir redeten auch über irgendeinen Theologen. Wie ist die Theologie? Ist die gut? Ist die schlecht? Ist die mittelmäßig? Und dann stellte Hans Heck die entscheidende Frage. Hans Heck sagte ganz schlicht und ganz einfach, ist das ein Bruder? Aha, ist das ein Bruder? Ja. Die Frage, die kommt uns gar nicht, was? Die fragen wir gar nicht. Das ist ein Professor der Theologie, Doktor. Wenn da ein Auto vor mir herfährt mit doppeltem D, dann denke ich, entweder ist das wie Thielicker oder Künnet einer mit Doktor der Theologie oder kommt von Dresden. Da haben sie auch zwei D, nicht wahr? Also, Spaß beiseite. Ist das ein Bruder? Ja, das ist doch für Kinder Gottes die Frage. Wenn einer kein Bruder ist, hat er mir nichts zu sagen. Deshalb lese ich die Schriften von Bultmann gar nicht erst, obwohl der Pfarrer da bei uns, mit dem ich mal sprach, sagte, ja, ich bin auch nicht mit allem mit Bultmann einig, aber es lohnt sich, sich mit ihm zu beschäftigen. Ich wollte dem Pfarrer nicht widersprechen, wollte das nicht machen, aber im Stillen habe ich gedacht, da bin ich ganz anderer Meinung. Wenn das Ergebnis einer Theologie ist, ich habe keinen auferstandenen Herrn und Heiland, er kommt auch niemals wieder, dann interessiert mich der Weg, wie er zu diesem Denken kommt, überhaupt nicht. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Ist die Frucht faul, dann ist der ganze Baum faul. Und wenn er noch so herrliche Aussagen macht über das Kreuz. Künnet hat dem Bultmann vorgeworfen, er deutet die Worte um, er nimmt biblische Begriffe und füllt sie mit total anderem Inhalt. Das ist die große Verführung, sagt Künnet. Aber zurück. Wir haben Wichtigeres zu tun, als Theologenschelte zu üben, aber gelegentlich muss ich das auch mal halt von meinem Herzen lassen. 1. Thessalonicher 4. Wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wer das nicht innerlich fassen kann, der kann auch die Entrückung nicht fassen. Wer aber fassen kann, der Herr ist auferstanden in einem wunderbaren neuen Leib, der einerseits gewisse Verbindungen hatte mit dem alten Körper, die Nägelmale, die Seite, der Stimme Klang erinnerte die Maria an ihren Herrn und dann doch wieder auch irgendwie fremdartig wirkend, über Raum und Zeit, über die Naturgesetze erhaben, konnte plötzlich erscheinen und wieder verschwinden. Er konnte, wenn es sein musste, auch mit ihnen zusammen essen. Er musste aber nicht essen, weil er so argen Hunger hatte. Das muss man im Geistleib nicht. Der Stoffwechsel wie heute findet nicht mehr statt, schrieb Dr. Paul Müller. Er wollte den Jüngern etwas demonstrieren. Deshalb hat er gegessen, nicht weil er so hungrig war. Und er hat mit ihnen das Brot gebrochen wie ehedem. Da erkannten sie ihn zeichenhaft. Also wie einer mit Recht geschrieben hat, ein Theologe, die Erscheinungen des auferstandenen Christus, die gehen in die Geschichte ein, sie gehen aber nicht in der Geschichte auf. Wörter stimmt. Es ragt über die Geschichte hinaus. Es ist eine andere Dimension, die aber in unsere Dimension hineintritt. Wunderbare Dinge. Wenn wir das fassen können, dann können wir auch das andere fassen. Denn dieses sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Parousie des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Das war ja wohl die Frage dieser Thessalonicher gewesen. Du, lieber Apostel Paulus, du hast gesagt, der Herr kommt bald, nun sind hier aber Todesfälle. Was wird aus den Geschwistern? Antwort, die haben keinen Nachteil. Die werden nicht verkürzt. Wir werden gleichzeitig entrückt. Die Toten in Christus stehen auf und werden verwandelt. 1. Korinther 15. Und wir Lebenden werden verwandelt. Die Toten stehen auf. Sie haben dann ja den neuen Leib und wir werden beide miteinander entrückt, dem Herrn entgegen in die Luft. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden. Entrückt, das ist ein gewalttätiges Wort. Reißen, hastig hinwegraffen, gebraucht von dem Wolf, welcher raubt und reißt, wird dieses Wort Harpazo. Zugleich mit ihnen weggerissen, als hätte es der Herr eilig, dass wir nun endlich wegkommen aus dieser Welt, in der sich dann der Antichrist voll entfaltet, wenn das Aufhaltende weg ist. Dem Herrn zur Begegnung in die Luft. Da ist die Begegnung mit dem Herrn. Und das ist verbunden mit einem Befehlsruf, so wie Jesus damals den Lazarus rief, komm heraus, verbunden mit der Stimme eines Erzengels. Der Erzengel ruft uns nicht, der Herr selber ruft uns, er selbst wird kommen, er selbst holt uns, er selbst ruft uns. Meine Schafe hören meine Stimme. Auch wenn wir nie ein Foto haben von Jesus, auch wenn wir kein Tonband von ihm haben, wir hören seine Stimme, wenn er die Seinen ruft. Was soll aber da dieser Erzengel? Manche Brüder haben gemeint, Erzengel, Posaune, da sieht man's doch, das hat doch mit uns, dem Leib Christi, gar nichts zu tun, das ist doch eine typisch israelitische Angelegenheit, was haben wir noch mit Erzengeln und Posaunen zu tun? Und mal langsam, langsam, langsam. Der erste Thessalonicher Brief, wie auch der zweite, wurde an eine überwiegend heidenchristliche Gemeinde geschrieben. Etliche Juden kamen zum Glauben, aber in der Mehrzahl waren es gottesfürchtige Heiden und der vornehmen Frauen nicht wenige. So steht's im Text der Apostelgeschichte, vorwiegend heidenchristliche Gemeinde. Das können wir nicht einfach aufs Gleis Israel schieben und sagen, damit haben wir nichts zu tun. Es könnte allerdings sein, wie schon Brüder angenommen haben, dass dieser Posaunenschall ein gleichzeitiges Signal ist für Israel. Jetzt steht eine Äonenwende bevor, jetzt wacht endlich auf, Volk Israel. Dass der Hall der Posaune ein gleichzeitiges Signal für Israel ist. Und der Erzengel, nun, ich habe ihn mal in irgendeiner Schrift den Transportführer genannt. Da ist ja nun auch viel Äußerliches zu regeln und zu machen, wenn überall die Gläubigen aus den Gräbern kommen, rund um die Welt. Auf der einen Seite, da ist gerade Nacht, auf der anderen Seite, da ist gerade Tag. Der eine schafft im Bergwerk unten, der andere hockt vor seinem Fernseher. Der dritte, der ist, was weiß ich, was er von Beruf gerade macht. Und die müssen alle gesammelt werden. Wach auf, du Gläubiger, wo bist du? Wo hast du dich hin verloren? Was machst du gerade? Komm, komm, der Herr kommt. Wer wird entrückt? Wer wird entrückt? Wird der eine nicht entrückt, weil er gerade da sein Glas Bier runterschüttet und der andere, der fromm in der Kirche hockt, der wird entrückt? So geht's ja wohl nicht. Wovon hängt das dann ab, ob ich entrückt werde? Ob wir ihm bewusst gehören, ob wir durch den Glauben ihn unseren Heiland und Herrn nennen können. Bruder Heller hatte so ein feines Bild von einem Schuhmacher, einem richtigen mit Haar in der Mitte, von einem Schuster. Und der Bruder Heller gebrauchte folgendes Bild. Der Schuster sagt am Abend zum Lehrling, räum den Tisch auf und sortiere mal die Holzspäne und die Eisenspäne. Also heute macht man das Ganze gewiss anders. Das ist ein Bild, wie es vor Jahrzehnten vielleicht mal gehandhabt wurde. Heute macht man das bestimmt nicht mehr so. Und da muss der Lehrling sich nicht da eine Stunde hinsetzen. Eisen, Holz, nach einer Stunde ist er fertig, sondern was macht er? Er fährt mit dem Magnet rüber, Eisen fliegt hoch, Holz bleibt liegen. Und so, sagte Bruder Heller, wird es bei der Entrückung sein, Eisen ein Bild für die, die dem Herrn bewusst gehören, die ein Geist mit ihm sind, Holz, natürliches Wesen, bleibt liegen. Wenn nun aber, sagte Bruder Adolf Heller, ich meine, ich höre ihn noch, wenn nun aber da ein Eisennagel ist, aber krumm, etwas angerostet, kommt er auch mit? Ja, der kommt auch mit. Trotz der Wunden, die der Feind geschlagen hat, wenn es Eisen war, wenn er dem Herrn gehört. Und da ist ein Holznagel, also wirklich schön anzusehen, ganz schön poliert. Also man meint, das ist ganz echtes Eisen. Nein, 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 furniertes Christentum, wenn er noch so schön im Chor gesungen hat oder Sopran oder Tenor oder was Solo gesungen hat, er kommt nicht mit, wenn nicht der Geist Gottes durch den Glauben in seinem Herzen war und er wirklich sagen konnte, mein Herr und mein Gott, mein Heiland und mein Herr. In 1. Thessalonicher 5 haben wir dann auch das Wort Parousie in einer sehr bekannten Stelle. Die kennen wir sicher alle, die wird öfter als Segenswunsch auch benutzt. 1. Thessalonicher 5, 23. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig in der Gesamtpersönlichkeit und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Parousie, der Ankunft, der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Ich bin da lange nicht klargekommen mit der Stelle. Wieso sollen wir untadelig bewahrt werden im Augenblick der Ankunft? Muss der Herr uns vor sich selber schützen? Müssen wir im Moment der Ankunft bewahrt werden? Das wollte mir nicht in den Sinn. In der Menge Bibel steht es ein bisschen anders und ich glaube, Menge hat hier recht. Er übersetzt bewahrt geblieben sein. Mögen wir untadelig bewahrt geblieben sein. Ich füge mal in Klammern hinzu, möglichst untadelig. Möglichst untadelig von heute, was haben wir heute? 19.08.95. Ein Datum für den Tag der Parousie kann ich Ihnen beim besten Willen nicht nennen. Aber jedenfalls ist es kürzer, ist es länger, ist es ein Tag oder zwei Tage oder sind es mehrere Jahre oder Jahrzehnte, ich weiß es nicht. Mögen wir vom heutigen Tag bis zu dem Tag, wo wir vor ihm stehen, nach Geist und Seele und Leib in der gesamten Persönlichkeit möglichst untadelig bewahrt geblieben sein. Der Feind liegt auf der Lauer. Da gibt es viel Bewahrungsarbeit des Heiligen Geistes. Ein Gottesmann hat gesagt, war's Fiebern. Ein Gottesmann hat gesagt, Rettung ist ein großes Wunder, Bewahrung ist ein größeres Wunder. Wir alle brauchen Bewahrung, gerade in der heutigen Zeit und Welt, so wie sie ist. Denn die Welt ist aggressiv und brutal und verführerisch. Wir brauchen Bewahrung, vielleicht mehr als vor 20 oder 50 Jahren, obwohl in der Hitlerzeit brauchte man auch Bewahrung. Aber heute wieder auf andere Weise. Wir brauchen viel Bewahrung, dass wir doch untadelig, unser Geist ganz und Seele und Leib, unser Geist, unsere Seele mit ihren Gefühlsschwankungen, unser Leib, unser Körper, dass das alles doch untadelig hindurchkomme. Ja, könnte aber sein, wir sterben vorher, könnte aber sein, wir sündigen. Es geht durch Sünde und Vergebung, es geht durch Sünde und Reinigung. Es geht vielleicht sogar durch Sterben des Körpers und wieder aufstehen, dann haben wir es recht, einen untadeligen Körper. Also durch all das hindurch auf seinen Tag hin möglichst untadelig bewahrt geblieben sein, das ist das Werk des Heiligen Geistes an uns und dieses Werk wollen wir gerne an uns geschehen lassen. Bruder Langenberg hat gesagt, diese Stelle ist die einzige im Neuen Testament, wo der Mensch trichotomisch dargestellt wird, dreigeteilt, Geist, Seele, Leib. Wir können uns natürlich nicht in drei Stücke schneiden, das alles gehört zusammen. Psychosomatische Zusammenhänge, Leib wirkt auf Seele, Seele wirkt auf Leib, Geist wirkt wiederum auf beides. Gut, wenn der Geist der Herr im Hause ist, und der Geist Gottes erst recht. So, jetzt habe ich noch wenige Minuten, oder, Günther?
Ja, ja.
Ja.
Du fährst ja.
Ja, ja. Also, dann darf ich noch kurz darauf hinweisen, dass das Wort Parousie auch im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, noch zweimal vorkommt. 2. Thessalonicher 2, Vers 1 und 2, Vers 8. Das steht dann nächstes Jahr alles schön in Gnade und Herrlichkeit erklärt. 4 Bestellkarten liegen auf dem Tisch, wer es bestellen möchte. Ich bin wirklich in letzter Zeit, ich will nicht sagen auf Seelenjacht, aber auf Jacht nach neuen Abonnenten, weil ich doch ganz gern mit des Herrn Hilfe möchte, dass der Abwärtstrend mal gestoppt ist. Die älteste Leserin in Berlin war 103 Jahre alt, die habe ich besucht, gehe hin und tue desgleichen. Ja, also die war 103, die habe ich besucht, aber nicht jeder erreicht dieses Alter, nicht jeder kann noch lesen und frisch alles aufnehmen mit 80, aber ich habe auch schon Schwestern erlebt, die waren 84, guten Tag, ich möchte bei Ihnen Gnade und Ehrlichkeit bestellen. Aber warum denn nicht? Also das nebenbei, mir sind diese Dinge im Moment lebendig, weil ich versucht habe, sie darzustellen für Gnade und Ehrlichkeit nächstes Jahr, Heft 3, 4, 5 und 6. Und da ist mir in Erinnerung geblieben, manche Ausleger, die meinen, der zweite Thessalonicher Brief würde mit dem ersten nicht so recht harmonieren. Nach 1. Thessalonicher 4 würde es so aussehen, wir warten jetzt auf den Herrn, der kann jeden Moment kommen. Und nach 2. Thessalonicher 2 würde es so aussehen, nein, der Herr kann noch nicht kommen, da muss das vorher passieren und das und das und das. Das ist aber eine falsche Übersetzung und Auffassung von 2. Thessalonicher 2, Vers 3. 2. Thessalonicher 2, kurz zum Schluss noch ein paar Sätze. Wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Parousie unseres Herrn Jesu und unserer Vereinigung mit ihm, Episynagoge, Synagoge und ein Zeitwort davor, Episynagoge, zusammen versammelt werden, hin zu ihm versammelt werden. So wird hier die Entrückung genannt. Die Parousie und unser hin zu ihm versammelt werden, Episynagoge oder Vereinigung kann man auch übersetzen. Dass ihr euch nicht schnell in eurem Sinn erschüttern lasst, noch erschreckt werdet, weder durch Geist, noch durch Wort, noch durch Brief, als von uns, als ob der Tag des Herrn da wäre. Da waren wieder mal die Gegner des Paulus auf dem Plan und die haben gesagt, haben sogar Briefe geschrieben, gefälschte Briefe, gefälschte angebliche Weissagungen. Der Tag des Herrn ist schon längst da. Warum sind die dann so erschrocken? Weil sie gemeint haben, die Entrückung ist vorher, was ja auch stimmt, vor dem großen und furchtbaren Tag nach Joel und nach Jesaja 13, der große, furchtbare, schreckliche Tag, wovon das Alte Testament spricht, der Tag Jehovas, der Tag Jahwes, der ist schon da, haben die Gegner gesagt. Die Leiden, die ihr zu erdulden habt, sind die Leiden des Tages des Herrn. Ihr habt die Entrückung verpasst, deshalb sind sie so erschrocken. Weshalb sollen sie sonst erschrocken gewesen sein? Paulus sagt, lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen. Nun heißt es in den meisten Bibeln, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall gekommen und der Mensch der Gesetzlosigkeit geoffenbart worden ist, der Sohn des Verderbens, also der sogenannte Antichrist, der muss erst kommen, vorher kann der Herr ja nicht kommen. Das ist nicht der Sinn. Die guten alten Leser von Gnade und Herrlichkeit erinnern sich vielleicht, dass in den 50er Jahren der Schweizer Lehrer Käser etwas geschrieben hat. Das war so 1957, 58 herum. Ich lernte den Bruder Hans Käser, er lebt nicht mehr. Er ist vor Jahren heimgerufen worden, Hans Käser, er diente auch in Interlaken auf den schönen kleinen Freizeitchen, die wir im Haus der Marie Bachmann hatten, Untersehen bei Interlaken, da dient er auch am Wort. Nur etwas gefiel mir nicht, wenn mich der Hans Käser gesehen hat, ein breitschultriger Schweizer, Lehrer, dann hat er gesagt, da kommt der Abiturient. So, ich schaute wohl damals recht jugendlich aus, inzwischen sagen das die Leute nicht mehr. Da kommt der Abiturient, hat er immer zu mir gesagt, der Hans Käser, aber das nehme ich ihm nicht übel. Er war sonst ein sehr lieber Bruder, im Wort gegründet, und der hat also auch etwas geschrieben, was damals in Gnade und Herrlichkeit erschien, Ende der 50er Jahre. Ich gebe das ja schon 40 Jahre heraus. Und da kam von Hans Käser ein Artikel über 2. Thessalonicher 2, Vers 3. Und da hat Hans Käser ungefähr Folgendes geschrieben. Der Urtext ist manchmal telegrammstilartig, sodass man in der Übersetzung Worte ergänzt. Und so auch hier. Lasst euch von niemand auf irgendeine Weise verführen, denn es sei denn, dass der Abfall gekommen sei und der Mensch der Gesetzlosigkeit. Denn es sei denn, und da ergänzt man, denn der Tag kommt nicht, es sei denn. Aber diese Ergänzung ist falsch, sagte Hans Käser. Wenn man schon ergänzt, muss man richtig ergänzen. Die Gegner haben ja nicht behauptet, der Tag kommt, sondern der ist schon da. Also muss man sagen, der Tag ist nicht da, es sei denn, dass als erstes der Abfall da ist und der Mensch der Gesetzlosigkeit offenbart worden sei. Also Paulus will sagen, was die Gegner behaupten, stimmt nicht. Der große, schreckliche Tag ist noch nicht da, sonst wäre ja auch der Antichrist da. Sonst wäre der weltweite Abfall da und der Antichrist wäre da. Dieser Abfall bereitet sich heute vor und das antichristliche Wesen bereitet sich vor. Bruder Mohl meint, er lebt schon lange, der Antichrist. Ich bin auch der Meinung, ich habe vor Jahren gesagt, er studiert gerade auf der Harvard University in Amerika. Da ich das aber schon vor 10 Jahren behauptet habe, muss ich mir langsam was anderes einfallen lassen. Ja, entschuldigen Sie, Scherz beiseite, es sind im Grunde ernste Dinge. Es könnte durchaus sein, dass er irgendwo lebt und wie das vor dem Hitler so war und wie das auch aus dem Buch der Offenbarung hervorgeht, aus Kapitel 13 und 17, bevor ein Weltdiktator hochkommt, da hat man vorher Zeiten, unruhige politische Zeiten, unruhige politische Zeiten. Die Männer kommen, gehen auf, nieder, keiner hält sich länger, keiner hat die Zügel fest in der Hand. Und das sehen wir ja in der heutigen Zeit, wie alles darauf wartet, dass einer kommt, der die Zügel endlich in die Hand nimmt, der endlich sagt, so geht's lang in Tschetschenien, so machen wir es in Bosnien und so machen wir es da und so machen wir es mit dem Irak, so, alles klar, da machen wir kurz einen Krieg und da machen wir das, so machen wir das. Immer mehr wartet die Menschheit, je mehr die UNO sich blamiert an allen Ecken und Enden, umso lauter wird der Ruf, wann kommt denn mal der starke Mann? Wir sehen, diese Dinge sind wirklich aktuell. Also 2. Thessalonicher 2, Vers 3 sagt nicht, was vor dem Kommen Christi noch vorher alles kommen müsste, sondern wenn der Tag, der große und furchtbare, da wäre, dann wäre ja auch der Antichrist da. Dann wäre als erstes der weltweite Abfall, der sich heute vorbereitet, und der Antichrist wäre dann voll offenbar, hätte seine Apokalypse. Ich schließe, indem ich noch hinweise auf 2. Thessalonicher 2, 8 und 9. Jetzt wird's ganz dramatisch. Christi Parousie, Christi Epiphanie der Parousie macht dem ein Ende, dessen Parousie nach der Wirksamkeit des Satans ist. 2. Thessalonicher 2, 8, 9. Und dann wird der Gesetzlose seine Apokalypse haben. Das klingt im Urtext noch viel dramatischer. Das ist wirklich die Paulus-Apokalypse, wie man sie nennt. 2. Thessalonicher 2, 1 bis 12. Dann wird der Gesetzlose seine Apokalypse haben, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Epiphanie seiner Parousie, ihn, dessen Parousie nach der Energie des Satans ist. Da werde ich an die Hitlerzeit erinnert. Ich habe gerade etwas wieder aufgenommen in Gnade und Herrlichkeit über die Hitlerzeit aus prophetischer Sicht, jetzt in dem gerade erscheinenden Heft 5, und habe auch etwas im Nachwort geschrieben. Warum konnte dieser Hitler kommen? Warum durfte dieser Hitler kommen? Darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Wenn Sie in einer Hitlerbiografie nachlesen, wie sich die Herren da gestritten haben, der Schleicher und der von Papen, einer hat den anderen ausgetrickst, raffiniert, keiner war ehrlich, und der Hindenburg, den alten Mann, den werden wir auch noch übertölpeln und so, alles mit Tricks. Das war keine Liebe zur Wahrheit, und der lachende Dritte oder Vierte war dann der Hitler, der dann hochkam. Weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, sendet ihnen Gott eine Energie des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben. Ja, Gott ist der ernste Gott des Gerichts, und wir stehen in ernsten Zeiten, und wenn man in die Welt hineinguckt, dann flüchten sich die Leute in Albernheiten, bis sie mal wieder hochgeschreckt werden im Radio, da steht ein Krieg bevor, da könnte was passieren, im Irak könnte was passieren, in Jordanien könnte was passieren, wie geht's in Jugo weiter? Das sind doch alles ganz ernste Zeiten und die um sich greifende Gesetzlosigkeit, und viele Menschen haben nichts weiter zu tun, als sich in Albernheiten zu flüchten und in Scheinfreuden dieser Welt. Wo bleibt der Ernst? Wo bleibt auch der Ernst in der Verkündigung der Gemeinde Gottes? Wo bleibt das prophetische Wort? Also wir sind dankbar, dass wir dieses Wort haben dürfen und dass wir ein wenig durch den Geist da hineinschauen durften. Und der Herr möge das segnen, auch in dieser Abendstunde. Amen.